Am 24. April 2013 starben beim Einsturz der Rana Plaza-Fabrik in Bangladesch mehr als 1.100 Menschen. Die Näherinnen und Näher produzierten für deutsche und europäische Modeketten wie Kick, NKD, C&A und Primark. Es war bei Weitem nicht das erste skandalöse Unglück, jedoch war es das mit der größten Opferzahl. So rückten die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der globalen Textilproduktion in die öffentliche Aufmerksamkeit. In Erinnerung an dieses Unglück wird weltweit der Fashion Revolution Day um den 24.04. herum begangen. In Halle gibt es schon seit einigen Jahren die Fashion Revolution Week. Und diese besteht auch dieses Jahr aus unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Es soll unter anderem Ausstellungen, Workshops, Gespräche und verschiedene Interaktionsangebote geben. Die Fashion Revolution Week 2023 wird von vielen Initiativen und Vereinen unterstützt. Unter anderem dem Weltladen Halle, der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt, dem Studierendenwerk Halle Krimskrams, Kunststoffe der urbanen Ideenwerkstatt e.V., dem Friedenskreis Halle e.V., der Burg Giebichenstein, Rennmitte, regionale Netzstellen und Nachhaltigkeitsstrategien, um nur einige zu nennen. Am 24.04. startet die Fashion Revolution Week in Halle in Erinnerung an das Rana Plaza Unglück 2013. Wie hat sich seit diesem Unglück die Situation in der Textilproduktion gebessert?
Hat sie sich verbessert? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es gibt eine Tendenz in eine bessere Richtung, dass da sich ein Wandel einstellt, aber an den großen Problemen hat sich nach wie vor nichts verändert, würde ich sagen. Also es hat sich vor allem vielleicht das Bewusstsein verändert, es hat sich in der Politik verändert, dass man mehr auf dem Schirm hat, dass man jetzt was tun muss. Es gibt ein deutsches Lieferkettengesetz seit dem 1. Januar. Das europäische Lieferkettengesetz wird gerade besprochen und es geht darum, wie es ausgestaltet wird. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die auf den Weg gebracht werden, aber die Ausbeutung und schlechte Bezahlung und Ausbeutung der Natur und vor allem der ganze Textilmüll, der überall abgeladen wird, also das ist weiterhin existent und besteht. Und man muss jetzt gucken, ob aus diesen Marketingversprechen der grünen und fairen Transformation, ob da wirklich irgendwie Taten folgen oder ob das eigentlich nur so ein Marketing-Scam bleibt in vielen Fällen.
Und da würde ich gerne nochmal nachhaken bei dem deutschen Lieferkettengesetz, was du gerade gesagt hast. Was sagt es denn aus?
Das ist ein Sorgfaltsgesetz. Es soll darum gehen, dass Modehersteller im Moment ab einer Mitarbeiterzahl mit 3.000 Beschäftigten müssen sie quasi in ihrer Lieferkette sicherstellen, dass Menschen nicht ausgebeutet werden und dass sie alles tun, dass Risiken eingedämmt oder abgewendet werden. Und leider ist das deutsche Lieferkettengesetz von einer sehr erstmal einer starken Idee durch den Einfluss von großen Wirtschaftslobby und verschiedenen auch politischen Parteien sehr stark abgeschwächt worden, sodass man eigentlich von einem Papiertiger spricht, weil viele Haftungsklauseln quasi wieder rausgenommen wurden, abgeschwächt wurden, weil die Beschäftigtenzahl, ab dem das Lieferkettengesetz überhaupt greift, erst bei 3.000 Angestellten quasi losgeht. Das heißt, ganz viele Firmen sind davon quasi gar nicht betroffen oder müssen erstmal nicht reagieren. Das wird zwar jetzt über die Jahre so peu à peu gesenkt, also ab 2024 zum Beispiel gilt es ab 1.000 Beschäftigten bereits. Das heißt, man steigt so langsam ein, aber die Wirtschaftsverbände haben auf jeden Fall ganz großartige Arbeit geleistet sozusagen, eigentlich eine sehr starke Idee, sehr stark aufzuweichen. Und jetzt muss man gucken, was gerade mit dem europäischen Lieferkettengesetz passiert, weil da macht gerade auch Deutschland wieder genau das Gleiche. Also sie versuchen sehr stark, da Einfluss darauf zu nehmen und da droht die gleiche Gefahr, dass es abgeschwächt wird.
Ich habe auch gesehen, im Programm gibt es ja auch einen Programmpunkt zu dem europäischen Lieferkettengesetz.
Genau, es gibt am Sonntag den Programmpunkt im Herr Fleischer Kiosk. Das ist total super, dass der dieses Jahr auch mit dabei ist. Und dort wird es vor allem um die Petitionskampagne Good Clothes Fair Pay gehen. Diese Kampagne sammelt Unterschriften. Insgesamt 1 Million Unterschriften sollen gesammelt werden in ganz Europa. Und in Deutschland müssen ziemlich viele Stimmen gesammelt werden, weil wir so ein großes Land in der EU sind. Deshalb kommt sehr gerne zum Herr Fleischer Kiosk. Dort wird es dann verschiedene Gespräche geben und wir werden Fragen beantworten. Man kann die Petition, wenn man möchte, dort auch unterschreiben. Und ich meine, dass auch Radio Korax vorbeikommt und ein bisschen Musik macht. Und ich glaube, das ist ein sehr lohnendes Event am Sonntag quasi nochmal das ausklingen zu lassen, sowohl mit einer politischen Komponente, einfach, dass wir auch nochmal zeigen, es ist nicht eine reine Spaßveranstaltung, sondern es geht darum, dass wir wirklich politisch was verändern wollen. Und dann aber in so einem schönen Rahmen, ich glaube, da, das lohnt sich für einen Sonntagnachmittag.
Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen das Motto, sag ich mal, angesprochen, also Good Clothes, Fair Play. Oder Pay. Fair Play deswegen, weil dieses Jahr die Fashion Revolution Week den Fokus auf Sportbekleidung hat. Wie kam es denn zu diesem Themenschwerpunkt?
Der Themenschwerpunkt ist so entstanden, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einfach eine Debatte über Menschenrechte angestoßen hat. Und da ich das oder wir das Gefühl hatten als Team, dass da irgendwie Bewegung drin ist, also dass man auch in weiter entfernte Länder guckt und dass sich auch Menschen plötzlich damit beschäftigen, die sich eigentlich vielleicht thematisch gar nicht mit Menschenrechten auseinandersetzen würden, erstmal jetzt so primär. Aber durch diese Fußballkomponente scheint da irgendwie richtig was in Gang gekommen zu sein. Und wir wollten gerne an dem Punkt irgendwie anknüpfen und sagen, wie sieht es denn eigentlich im Sport aus? Weil da passiert erstaunlich wenig und dort liegen aber auch viele Probleme sozusagen, weil wir haben natürlich ganz viel Einsatz von Kunststoffen und synthetischen Materialien und wie wir, glaube ich, mittlerweile alle wissen, Mikroplastik ist ein Riesenthema, nicht nur in den Meeren, sondern auch in den Böden und in den Gewässern und im Grundwasser und so weiter. Das heißt, wir müssen wirklich dahin gucken, was passiert eigentlich mit den Kleidungsstücken, sowohl in der Herstellung und den Menschen, die das produzieren, aber auch, wenn wir sie benutzen und wenn wir sie entsorgen. Also was ist da eigentlich so entlang der ganzen, des Lebenszyklus sozusagen, was passiert damit? Und wir wollen auch gerne damit nochmal eine Zielgruppe ansprechen, die vielleicht auch sich nicht für faire Mode per se interessiert, aber vielleicht sportbegeistert ist und sagt, ja, da kann ich mal drüber nachdenken, weil ich versuche, gesund zu leben, mich zu bewegen, rauszugehen, aktiv zu sein. Und dann hüllt man sich aber komplett in so Plastik Kleidung sozusagen, ne, um die Natur zu genießen, was eigentlich auch ein bisschen paradox ist. Und da steht die Performance dieses Sportartikels total im Vordergrund, aber nicht, wie das hergestellt worden ist und auch was für Materialien da drin sind. Und das ist eigentlich irgendwie, finde ich, spannend. Und da wollten wir mal genauer hingucken.
Du hast ja auch gerade schon erzählt, ja, unter welchem großen Schwerpunkt die ganze Fashion Revolution Week abläuft und hast ja auch bei der Organisation quasi mitgewirkt. Und da hat mich jetzt nochmal interessiert, wie denn das ganze Programm dann letztendlich zustande gekommen ist.
Ja, das Programm kommt so zustande, dass wir sind ein loser Zusammenschluss, also eine Initiative. Und dort sind die Vereine und NGOs und auch Einzelpersonen quasi mit involviert. Und dann zu einem gewissen Zeitpunkt Oktober meistens des Jahres zuvor, lade ich zu einem ersten Call ein und wir sprechen, was wir so vorhaben und wo die Reise hingehen kann. Und dann sind alle Leute aufgerufen, Formate einzureichen. Und jeder, der uns auf Instagram oder sonst irgendwo folgt oder uns auf der Straße trifft, kann uns von seiner Formatidee erzählen und wir gucken, wie wir das in die Woche integrieren. Das heißt, es entsteht die Woche, dass wir wieder so fantastisch viele Veranstaltungen haben, noch mehr als letztes Jahr, liegt auch daran, weil immer mehr Leute mitbekommen, was wir machen und auch einfach, glaube ich, dabei sein wollen und auch gerne einen Beitrag leisten wollen, weil wir haben ganz viele engagierte, tolle Projekte und Personen und Visionen auch für die Stadt und für eine nachhaltige Entwicklung und das ist total gut, dass wir das so bündeln können oder zumindest versuchen wir das zu bündeln und so ein bisschen zu orchestrieren, dass es quasi nicht alles gleichzeitig stattfindet, sondern dass es so ein bisschen, zusammengehalten wird und im besten Fall dann auch mit so einem Überthema, dass es nicht willkürlich wird.
Und wir haben ja jetzt gerade schon so ein paar Punkte gehört, was man so im Programm finden kann. Also es gibt ja Workshops, wo man selber aktiv werden kann und auch selber Sachen upcyclen kann, aus alten Sportklamotten zum Beispiel. Aber auch sehr viel, wo man lernen kann in Gesprächen und Lesungen und Ausstellungen und so weiter. Und mich interessiert jetzt auch nochmal, was so deine persönlichen Programm-Highlights dieses Jahr sind.
Meine Programm-Highlights sind dieses Jahr am Montag tatsächlich die Vernissage der Burg Giebichenstein. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir dieses Jahr die Kunsthochschule quasi als offiziellen Kooperationspartner gewinnen konnten, was total schön ist, weil letztes Jahr haben wir quasi nur mit Studierenden gearbeitet, was auch fantastisch war, aber es ist natürlich ein total tolles Statement der Kunsthochschule zu sagen, wir müssen da mitmachen, weil wir interessieren uns auch für nachhaltige Mode und glauben, das ist ein wichtiges Thema und es ist ein schöner Auftakt sozusagen der Woche, wie ich finde, wo auch in der Podiumsdiskussion dann ein bisschen die Arbeiten näher erklärt und besprochen werden. Und da können alle gerne abends bei uns vorbeikommen in der Fairbrick am Riebeckplatz 9b und damit ins Gespräch kommen. Und das nächste Highlight ist für mich der Fachtag für ökofaire Sportbekleidung. Das richtet sich speziell an Vereine und ehrenamtlich Engagierte, egal aus welchem Sportspektrum sie sozusagen kommen. Und der Veranstaltung kann man live im Riebeckplatz beiwohnen oder aber auch digital im YouTube-Livestream. Und auch da unterstützt uns Radio Korax, was total gut ist. Da hoffen wir, dass wir das Interesse der Menschen irgendwie wecken und wir sie so ein bisschen rauslocken, weil es nicht darum geht zu sagen, so, oh, was macht ihr alles nicht, sondern wir wollen eigentlich eher zeigen, wie kann es denn gelingen? Und uns ist klar, wie schwierig es ehrenamtlich ist, ne? Wie prekär die Situation ist, wie die finanzielle Situation ist, Energiekrise und so weiter. Und eher irgendwie gucken, okay, was sind denn alles Probleme und gibt es vielleicht trotzdem Stellschrauben, wie wir zusammen irgendwie da mehr Richtung ökofaire Beschaffung kommen können. Und alle, die Lust haben, das zu machen, können sich super gerne dafür anmelden und da vorbeikommen. Das wäre sehr schön. Genau. Und dann freue ich mich aber auch, glaube ich, aus einem persönlichen Interesse auf das Netzwerktreffen mit der Fair Fashion Szene in Halle. Und da hoffe ich auch, dass zahlreich Leute uns besuchen kommen wollen. Und da sind auch alle herzlich eingeladen aus Leipzig und Umland, die gerne kommen wollen. Und da versuchen wir einfach einen schönen Abend zu machen mit dem einen oder anderen Getränk und ein bisschen Musik und einfach gemeinsam Pläne zu schmieden, uns auch irgendwie mal kennenzulernen. Und wir wollen irgendwie Räume schaffen, wo so Begegnung möglich ist und man sich vielleicht auch nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin sieht, weil das ist auch oft so ein Problem. Man engagiert sich und rennt die ganze Zeit und irgendwie ist es auch erschöpfend oder demotivierend, ne, weil es immer wieder Rückschläge gibt. Es geht alles nicht schnell genug. Genau, und dafür soll der Abend da sein. Und deshalb würde ich sagen, ist das mein Highlight auch tatsächlich der Woche.
Da habt ihr schon jetzt ganz viel gehört, worauf ihr euch auch freuen könnt. Und noch mehr könnt ihr im Flyer lesen oder auf der Homepage. Genau, und um nochmal auf die Modeindustrie allgemein zu sprechen zu kommen, wie sollte eine nachhaltige Modeindustrie in Zukunft aussehen?
Boah, das ist aber eine große Frage. Wie sollte die aussehen? Ich würde sagen, Modeunternehmen sollten vielleicht, also erstmal grundsätzlich ehrlich machen, das wäre ganz wichtig. Und das nicht nur nach außen kommunizieren, was sie vermeintlich tun wollen, sondern wirklich reingucken in, meistens sind es ja auch ganz große Konzerne, ne? Also in den großen Tanker und mal gucken, wie laufen eigentlich Prozesse ab, wie kann eine Transformation eigentlich gelingen, sich vielleicht auch von außen zu helfen und anstelle sich selber irgendwelche Siegel auszudenken, warum sie ganz toll sind und das zu analysieren und sich auch gerne mit für das Lieferkettengesetz einzusetzen, dass das gute Regularien gibt, weil natürlich gibt es auch Sicherheit für das Unternehmen, ne? Also auf welchem Grad bewege ich mich? Man kann quasi das auch im Unternehmen dann stärker einsetzen und das wird auf einer viel breiteren Ebene wichtig für den Einkauf, mit welchen Produzenten kann ich zusammenarbeiten, wo will ich irgendwie meine Kleidungsstücke produzieren lassen. Deshalb glaube ich, ist auch für die Unternehmen ein Lieferkettengesetz, was gut regelt, hilfreich. Und dann wünsche ich mir, dass die Unternehmen vor allem auch mit den Fabriken, mit denen sie zusammenarbeiten, einfach langfristige Lieferbeziehungen aufbauen. Man hat in der Corona-Krise gesehen, was passiert ist, ne? Es wurden Löhne nicht bezahlt, Fabriken wurden geschlossen, ganz viele tausende Menschen haben ihre Arbeit verloren. Die Wanderarbeiter hatten plötzlich keine Arbeit, sind also ganze Systeme zusammengebrochen sozusagen dadurch. Und ich glaube, da ist eine langfristige Lieferbeziehung total hilfreich, weil man nämlich dann gegenseitig auch Dinge besprechen kann, aufschieben kann, wie auch immer, ne? Also da, glaube ich, ist auch die Fair-Fashion-Szene einen Schritt weiter oder der Fast-Fashion-Szene voraus, weil sie haben eher langfristige Lieferbeziehungen und da sind Löhne weiter bezahlt worden. Es wurden weniger Leute entlassen. Also man merkt, da muss man, glaube ich, einfach daran arbeiten. Und gleichzeitig muss man auch darüber nachdenken, brauchen wir so viel Kleidungsstücke? Also wird in dem Maß weiter produziert, also ist das eigentlich machbar und wie kann sichergestellt werden, dass dieser Kreislauffähigkeitsgedanke, ne, dass Sachen im Kreislauf bleiben können, ist in der Theorie total schön, aber es ist trotzdem in der Realität funktioniert das so halt einfach noch gar nicht, weil die Materialqualität mit jedem Recyclingprozess sehr viel schlechter wird, ne? Also wenn man sich jetzt ein Baumwoll-T-Shirt kauft, was recycelt ist, also recycelter Baumwolle, sind 30% davon recycelt, 70% ist Frischfaser. Und es steht aber drauf, recycelte Baumwolle. Und das stimmt einfach faktisch quasi nicht. Also es ist nicht mal die Hälfte. Und das liegt einfach wirklich an dem Grund, dass die Faser zu kurz ist und die kann man auch nicht mehr länger machen. Wenn man das T-Shirt mal zerhackstückelt hat in der Reißerei, dann ist das einfach klein. Und das passiert mit jedem Material. Also es kann man, egal was für ein Material man nimmt, es wird nicht besser, es wird tendenziell schlechter und man muss es immer weiter quasi befüttern mit frischem Material oder was anderes beimischen, damit das funktioniert. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass wir Kleidungsstücke, die wir produzieren, dass die sie eine hohe Qualität haben, dass sie möglichst lang benutzt werden können, dass man sie reparieren kann, was ja auch mit dem Recht auf Reparatur jetzt kommt, ne? Dass man irgendwie versuchen muss, wie kann man Sachen reparieren? Und wenn ich sie nicht mehr brauche, wie kann ich sie in einem Kreislauf halten und weiterverkaufen? Wie funktioniert der Second-Hand-Markt? Und wie können wir da quasi auch das noch weiter ausbauen? Weil wir einfach extremst hohe Überproduktion haben und Sachen, die wir dann in verschiedenste Länder auf der Welt wieder verschiffen. Und da muss man sich auch die Frage stellen, ist das wirklich das, was wir wollen? So, und machen wir uns nicht was vor als Wohltäter der Welt, dass wir unseren Müll sozusagen, unseren Wohlstandsmüll, den lagern wir aus und fühlen uns dabei aber noch vermeintlich dann gut, dass wir es gespendet haben. Und darüber müssen wir nachdenken, weil wir postkoloniale Strukturen meiner Ansicht nach zumindest damit aufrechterhalten. Und deshalb, glaube ich, haben Textilunternehmen viel zu tun. Also man kann an so vielen Stellen angreifen, also in der Materialwahl, in der fairen Bezahlung für existenzsichernde Löhne, in der Wahl des Fabrikstandortes, wo findet das eigentlich statt? Beim Lieferkettengesetz, bei dem Design, wie werden Sachen designt überhaupt, damit sie möglichst lange halten? Was ist mit der Reparatur, was ist mit der Entsorgung? Also das heißt, es gibt eine Riesenspielwiese, wo man was tun kann. Und da wünsche ich mir quasi, dass die eigentlich noch mehr ins Machen kommen.
Du hast eben auch gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Frage danach, brauchen wir wirklich so viel? Und da interessiert mich jetzt zum Abschluss auch nochmal so die Sicht aus der VerbraucherInnen-Seite. So, was können wir als Gesellschaft, als VerbraucherInnen tun, um eine nachhaltige Modeindustrie mitzugestalten?
Auch da würde ich sagen, gibt es viele Möglichkeiten, und zwar von klein bis zum großen. Ich glaube, der erste Schritt ist bestimmt, bewusster einzukaufen und sich darüber Gedanken zu machen, was habe ich eigentlich alles in meinem Kleiderschrank? Also welche Teile will ich vielleicht auch besitzen? Also manchmal wird auch empfohlen, so eine Capsule-Wardrobe, das heißt, dass so Sachen aufeinander aufbauen und alle zusammenpassen. Und dass man dann vielleicht ganz gezielt Teile kauft, um das zu ergänzen oder aufzufüllen. Und man auch vielleicht eher nur dann einkaufen geht, wenn man wirklich was braucht. Ne? Also nicht, wenn man das Gefühl hat, oh, heute ist Samstag, was mache ich heute? Ich gehe shoppen. Sondern zu denken, ah, stimmt, eine Regenjacke. Ich möchte wandern gehen, ich brauche eine Regenjacke. So, jetzt gehe ich los und kaufe mir die. Und dann kaufe ich die aber vielleicht so, dass die mir wirklich gut passt, dass sie die Zwecke erfüllt, die es braucht, damit ich möglichst lange keine neue brauche. Weil diese Regenjacke, wenn die mal kaputt ist, ist das Sondermüll. Dann wird die verbrannt oder irgendwo abgeladen. Aber das ist nicht mehr kreislauffähig in den allermeisten Fällen. Und deshalb sollte man da in der Auswahl quasi auf Qualität achten, auf den guten Sitz, dass man das Material verträgt und so weiter. Und dann kann man natürlich vielleicht verstärkt wieder anfangen, Dinge zu reparieren oder sie auch zur Reparatur zu bringen. Also auch da sich wieder damit auseinanderzusetzen, wie ist es denn, wenn der Reißverschluss der Hose kaputt ist, ne? Bringe ich den wohin? Und natürlich ist da das Problem, dass die Hose wahrscheinlich günstiger war oder so wenig gekostet hat, dass man sieht, was, die Reparatur? Das kostet jetzt irgendwie 15 oder 20 Euro. Das ist mir ja viel zu teuer. Wenn aber die Hose gut sitzt, also eigentlich das eine tolle Hose ist zum Erhalten, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Reißverschluss reparieren lassen. Und so geht es eigentlich mit allen Sachen. Also gut darauf aufpassen, reparieren und vielleicht auch, wenn man es nicht mehr braucht, das weiter zu verkaufen, weiter zu verschenken, aber irgendwie persönlich das weiterzugeben, wäre also ein Tipp. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass wir von dieser vermeintlich privaten Verantwortung, dass wir entscheiden können, wie alles läuft und mit deinem Konsum kannst du alles verändern, das ist einfach auch Quatsch. So. Also wir müssen bei uns selber anfangen, um Bewusstsein zu haben und um vielleicht auch bereit zu sein, sich irgendwie politisch einzubringen oder zu sagen, ich will auch was mitverändern. Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Ne? Das kann sein, dass ich in meiner Arbeitsstelle sage, wo kommt denn eigentlich unsere Bekleidung her, unsere Hosen oder wo bestellen wir unser Material? Wollen wir da mal gucken? Und da kann man sich zum Beispiel einbringen. Man kann sich aber auch in einem Verein oder wo auch immer einbringen. Man kann sich politisch einbringen. Man kann Petitionen unterschreiben, demonstrieren gehen. Wählen gehen ist auch so ein wichtiger Punkt. Also das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass wir von dieser privaten Einzelverantwortung wegkommen hin zu einer wirklich kritischen Masse, die einfach ein klares Signal sendet an Politik und Wirtschaft zu sagen, stopp, wir wollen das so nicht. Und mehr als sich im Kleinen dafür einzusetzen, ne, kann man nicht, dann auch nicht mehr machen. Es müssen große Räder gedreht werden mit Gesetzen und nicht ob ich jetzt mir das nächste Bio-Shirt kaufe oder nicht, das rettet die Welt nicht. Also vielleicht ist es für dein Gewissen super und du unterstützt, dass dieser Handel, dass das weiter wächst. Das ist auf jeden Fall auch, kann sinnvoll sein. Aber das nachhaltigste Shirt ist das, was du nicht gekauft hast, egal wie es hergestellt worden ist, sondern am besten einfach quasi weniger konsumieren. Das ist auch ein ganz großer Beitrag. Also mit jedem Teil, was du nicht kaufst, hast du schon ganz viel geleistet. Genau, und sich vielleicht eher zu fragen, was macht mich glücklich und was macht mich aus und brauche ich das Kleidungsstück dafür, damit ich mich total toll fühle. Ne? Also irgendwie so ein bisschen zu gucken. Also ohne sagen zu wollen, alle tragen Kartoffelsäcke oder so. Also gar nicht. Mode macht Spaß, das ist schön. Und man soll sich auch gut fühlen. Ne? Und man soll sich modisch ausprobieren und so. Also da will ich gar nicht dagegen sprechen, aber da gibt es verschiedene Varianten, das zu tun. Auch zum Beispiel, indem man sich Kleidungsstücke leiht oder so. Ne? Man muss sich ja nicht alles sofort irgendwie kaufen. Es gibt auch so Services mittlerweile dafür. Oder man kann auch einen Kleidertausch machen und sich mit Freunden treffen oder zu großen Events gehen und da Kleidertausche machen. Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten, was man tun kann. Und ich glaube, man muss nur erstmal anfangen. Und wenn man nämlich dann so im Machen ist, dann kommt das eine zum nächsten. Was möchte ich noch gerne sagen? Ja, achtet auf die Plakate und die Flyer in der Stadt. Wir haben nämlich dieses Jahr ganz cool, wie ich finde, mit Risodruck gedruckt, einem sehr nachhaltigen Druckverfahren, was wir hier in Halle umsetzen konnten. Das heißt, guckt euch gerne unsere nicen Flyer und Plakate an, nehmt euch das Programm gerne mit nach Hause, checkt das aus, meldet euch unbedingt zu den Veranstaltungen an, wo man das machen muss. Und ganz viele Sachen sind aber, um auch einfach vorbeizukommen. Da muss man sich gar nicht anmelden. Und was auch wichtig ist, es ist alles kostenlos. Also ihr könnt quasi einfach vorbeikommen und mit dabei sein. Und was uns total freuen würde auf der Rückseite des Programmflyers, ist quasi die Petition abgedruckt mit Sign Now. Also wenn ihr irgendwo ein pinkes Sign Now seht auf einem Plakat, scannt den QR-Code, geht auf der Seite vorbei, lest sie euch durch. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist eine Petition, die ihr unterstützen wollt, dann unterschreibt die super gerne. Wir müssen, glaube ich, in Deutschland 600.000 Stimmen sammeln bis zum Sommer. Das ist extrem viel. Und damit könnt ihr wirklich einen Beitrag leisten, um was zu verändern, weil wir müssen Druck auf die Politik ausüben, ganz unbedingt. Das würde ich gerne noch sagen. Ja, und alles andere, würde ich sagen, machen wir in der Woche, wenn wir uns dann hoffentlich auf der Veranstaltung sehen.